Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Hoher Besuch heute im Podcast Erfolgreich im Herzbusiness. Uns besucht heute Dr. Julia Rolofsen, ihres Zeichens Leadership-Expertin. Und ganz besonders spezialisiert ist Julia auf technische Berufe, auf technische Teams, auf Entwicklungsteams. Aber insgesamt das Thema Leadership betrifft ja natürlich nicht nur die Entwicklungsteams, sondern so viele. Und das ist deine große Herzensheimat, liebe Julia. Herzlich willkommen zu Erfolgreich im Herzbusiness.
Herzlichen Dank, dass ich heute hier bei dir, bei euch sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du uns Einblick gibst als Leadership Coach in so viele Themen. Und natürlich habe ich dir ein Satzergänzungsspiel mitgebracht. Das ist ja eine kleine Tradition hier im Hause. Und das soll auch bei dir nicht Halt machen, bevor wir dann auf ganz viele wichtige Themen zu sprechen kommen, nämlich unter anderem auch eine tolle Einladung im Gepäck haben für all diejenigen, die sagen, ich möchte Julia näher kennenlernen oder ich kenne viele Menschen vielleicht auch in meinem Umfeld, die im Leadership sind, die eine Führungsposition haben, die Verantwortung tragen. Für die haben wir eine ganz, ganz tolle Einladung. Also es bleibt auf jeden Fall wichtig und richtig hier, dabei zu bleiben, denn die werden wir noch lüften. Aber bevor wir das tun, kommen ein paar Sätze, die ich dich zu ergänzen bitte. Okay. Der erste Satz heißt, mein Herz schlägt für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Mein Herz schlägt für zukunftsfähige Führung und für menschenzentrierte Technologieentwicklung.
Wow. Und da sind wir ja dann gleich auch schon richtig fest im Thema. Zukunft ist jetzt vielleicht ein ganz besonders wichtiges Thema. Gib uns doch mal ein paar Stichworte, warum da Leadership auch mitziehen muss. Was ist die große Herausforderung?
Ja, also das Thema Zukunft ist eines, das mich im Prinzip schon immer begleitet hat. Also ich habe ja ganz lange im Bereich Innovationsmanagement, Produktentwicklung, also was kommt denn eigentlich in Zukunft auf unsere Märkte? Was sind die Produkte, die wir in Zukunft benutzen werden? Und jetzt gerade sehe ich einfach so viel Veränderungen zum einen in den Produkten, die tatsächlich von Ingenieursteams entwickelt werden, aber zum anderen auch in unserer Arbeitswelt. Wenn man drauf schaut, was für eine unglaublich schnelle und rasante Veränderung zum Beispiel die KI-Entwicklung mit sich bringt, wie sehr sich Unternehmen neu aufstellen müssen, um tatsächlich, ich sage jetzt mal gerade den Dachraum, so diesen Standort Deutschland, der sich ja auch immer noch als ein Industriestandort und ein sehr stark technologischer Standort versteht, die wir einfach gehen müssen, um in Zukunft da konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist schon was mir wirklich sehr am Herzen liegt, dass ich sage jetzt einfach mal meine Heimat, da technologisch auf Stand bleibt, nicht abgehängt wird und wir in Zukunft auch modern und am Puls der Zeit aktiv sein können.
Ja, also viele Herausforderungen. Zukunft kommt noch schneller als in der Vergangenheit. Die steht noch schneller vor der Tür und klopft da ganz wild an. Und das ist dein großes Thema, dass wir da einfach auch mithalten können. In diesem Zusammenhang, bevor wir auf den nächsten Ergänzungssatz kommen, was geht in dir ab, wenn du Made in Germany irgendwo liest?
Tatsächlich das Wissen um die Geschichte und wie sehr sich das gedreht hat, dass Made in Germany ja ursprünglich mal ein Makelzeichen gewesen ist, ein Zeichen für, oh Gott, das kommt aus dem furchtbaren Deutschland, die ja technisch gar nichts drauf haben, sich gewandelt hat zu einem Qualitätszeichen. Und da schlägt dann für mich so das Herz zu sagen, das soll auch weiterhin ein Qualitätszeichen bleiben. Mhm. Ja, und dazu einen Beitrag zu leisten und damit zu helfen. Das kommt, wenn ich Made in Germany höre.
Sehr schön. Der zweite Satz. Ausschlaggebend für meine Studienwahl Ingenieurwissenschaft war damals, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Das war damals eine Begeisterung dafür zu verstehen, wie Systeme funktionieren. Ja, also ich habe mich eben sehr bewusst auch für Maschinenbau und nicht für Bauingenieurwesen zum Beispiel entschieden, weil ich gesagt habe, da wo sich was bewegt, da wo, ja, wo Dynamik drin ist und auch da zu verstehen, wie funktionieren solche dynamischen Systeme und tatsächlich auch, wie kann ich solche Systeme in die Welt bringen? Das waren damals schon so Fragestellungen, die mich sehr, ja, sehr angetrieben haben. Also dieses, ich war tatsächlich auch so eine, die, keine Ahnung, Fernbedienung und Wecker und so auseinandergenommen hat, um zu verstehen, wie funktioniert denn dieses Innenleben? Und das war so einer der wesentlichen Punkte, weshalb ich damals gesagt habe, ich möchte gerne Maschinenbau studieren. Ja.
Der nächste Satz passt vielleicht dazu. Frauen im Maschinenbau, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Spontan kommt mir da, sind das Salz in der Suppe.
Sie müssen alles an, um die richtige Würze zu bringen, damit es lecker wird. Und was genau meinst du genau? Also was ist sozusagen das Würzige, das Besondere? Welcher Blick kommt so, hin?
Wir sind ja immer noch die sehr deutliche Minderheit in diesen technischen Berufen. Und ich merke einfach an mir selbst, aber auch wenn ich so sehe, die Kolleginnen, ja, bei mir aus dem Studium und auch aus meiner Lehrstuhlzeit, wie wir doch auch ein anderes Denken reinbringen, andere Aspekte nochmal reinbringen, und die Dinge einfach anders hinterfragen, als die Männer es tun, so dass es dann in der Ergänzung, dadurch, dass es eben Männer und Frauen gibt, die quasi auf die gleiche Aufgabenstellung schauen, in meiner Erfahrung und in meiner Wahrnehmung dann in Summe die besseren Ergebnisse gibt. Also quasi die leckerere Suppe.
Ja, stimmt. Und du hast eingangs schon gesagt, dass dein Herz für menschenzentrierte Technik schlägt. Haben da Frauen auch ganz besonders was hinzuzufügen bei diesem Aspekt?
Ich denke schon. Jetzt bemühen wir mal die klassischen Klischees, so dieses, ne, Gruppen zusammenbringen, einen Raum schaffen, wo man als Mensch auch sein kann und vielleicht ein bisschen den Blick nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten zu legen, sondern auf das, wo es ja am Ende des Tages dann auch oft hakelt. Ja, also ich habe jetzt gerade mit vielen Kollegen und auch Kunden gesprochen, so die sind, woran hängt es denn, wenn zum Beispiel auch so ein Projekt irgendwie ruckelt? Das hängt selten dran, dass die Inhalte nicht gut sind, sondern das hängt meistens dran, dass es irgendwo menschelt. Und da haben vielleicht wir Frauen oft, vielleicht haben wir da ein bisschen ausgeprägteres Händchen als viele der Männer.
Ja. Sehr schön. Welches Klischee magst du gar nicht mehr hören in diesem Zusammenhang? Du hast ja gerade gesagt, naja, ich bewege mich jetzt auch auf Klischee-Ebene, aber gibt's so eins, wo du sagst, oh, das ist jetzt wirklich mal vorbei, 2025?
Also was mich schon damals in meinem Studium aufgeregt hat, war das Bild davon, wie man denn als Frau zu sein hat, wenn man Maschinenbau studiert, nämlich so dieses Mannsweib, bloß die Weiblichkeit verstecken, am besten auch im Karohemd, ja, dem klassischen Klischee, das ja dann der männlichen Seite so gerne nachgesagt wird. da in eine extrem krasse Anpassung reinzugehen als Frau, wenn man da unterwegs ist in diesem Bereich. Und da sehe ich auch, dass wir da echt nicht mehr sind. Also die weiblichen Ingenieurinnen, die ich kenne, ich sag mal, 90% von denen leben schon auch sehr stark ihre weiblichen Anteile und sind nicht, wie sage ich das denn, verbogen in Richtung, ich möchte so männlich sein, wie ich sein kann. Das findet einfach nicht mehr statt.
Ja, Gott sei Dank. Also da haben wir dann immerhin schon mal einen Fortschritt zu vermelden. Das ist doch wunderbar. Jetzt habe ich noch zwei Satzergänzungen dabei, die sich so um das Thema Leadership natürlich drehen, um deine Expertise, um den Blick darauf, wie können wir eigentlich Teams, Entwicklungsteams, aber eben auch andere Teams zusammenbringen. Die eine Satzergänzung lautet, ich würde Menschen auf Führungsjobs hin befördern, die.
Die ein Interesse daran haben, andere wachsen zu sehen und in ihrem Potenzial zu stärken.
Wow, also da kam keine Fachlichkeit, da kam nicht die Eins in Ingenieurwissenschaften.
Nein.
Nein. da menschelt's wieder. Ja, und vielleicht nochmal abschließend, der schlechteste Tipp, den ich jemals zum Thema Leadership gehört habe. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Der schlechteste Tipp. Puh.
Die hat vielleicht, die hat
also so ein schlechter Klassiker ist echt, du darfst bloß keine Schwäche zeigen, wenn du Führungskraft bist.
Ja. Hast du aber sicher auch schon gehört und jetzt aber verbucht als nehme ich nicht an, gebe ich nicht weiter. Warum ist das so entscheidend für dich, auch Schwäche zugeben zu können?
Schwäche zugeben zu können ist entscheidend zum einen, weil es einen als, und dann kommt wieder der Mensch, als Mensch nahbarer macht. Ja, weil es auch so die Distanz zu einem Team, außer man möchte die natürlich besonders haben, ja, reduzieren kann. Und wenn ich sage, ich möchte keine Schwäche zeigen, dann kommt er für mich ganz schnell mit, ich mache keine Fehler, ich darf auch keine Fehler zugeben. Und das wirkt sich so krass negativ auf eine Fehlerkultur in einer Organisation aus. Wenn Fehler nicht erlaubt sind, wenn Fehler unter den Teppich gekehrt werden müssen, weil man keine Schwächen zeigen darf, dass das, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll, weil das einfach eine Fehlerkultur vorlebt, die nicht offen ist, die am Ende dazu führt, das darf man sich ja auch mal hinterfragen, möchte ich, dass mein Team seine Fehler unter den Teppich kehrt? Möchte ich, dass solche Dinge, dass Fehler spät erst auffallen, dass ich sie spät erst korrigieren muss? Da kommt wieder mein mein Ingenieurstudium, das sagt, je früher im Prozess ich Fehler behebe, umso billiger kommt es mich, je später es ist, ja, jede Phase mit einem Faktor 10 teurer. Weil einfach Fehler unter den Tisch oder Fehler unter den Teppich kehren absolut teuer ist und man das so vermeiden kann durch die Art und Weise, wie man als Führungskraft da vorne weggeht.
Ja, denn die Rückrufaktion ist immer das teuerste, die teuerste Variante, ganz klar.
Richtig.
Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank erstmal für die Satzergänzung. Und jetzt dürfen wir ja schon mal das Geheimnis lüften. Am 4. August beginnt etwas ganz Besonderes, nämlich die Möglichkeit, kostenfrei in den Genuss zu kommen, deine Leadership-Qualitäten kennenzulernen, mit dir wirklich auch schon in die Arbeit zu gehen, mal zu trainieren. Wie ist das eigentlich, wenn ich mich zukunftsfit machen möchte, wenn ich future-ready, wie du so schön gesagt hast, sein möchte? Ja, dann kann man ab 4. August mit dir zusammenarbeiten. Magst du uns kurz abholen? Was ist da möglich? Ja. Welche Zeit muss ich mir vielleicht einplanen?
Also vom 4. bis zum 6. August findet an 3 Abenden mein kostenfreier Online-Workshop vom Feuerlöscher zur souveränen Führungskraft statt, wo es darum geht, jeden Abend 19 Uhr live über ein Zoom-Meeting, dass wir uns anschauen, wie kommt man denn als Führungskraft aus diesem dauernd unterbrochen werden, dauernd im operativen Klein-Klein versinken und so dieses Gefühl haben, ich komme, ne, morgens unglaublich lange To-Do-Liste, abends das Gefühl, ich habe überhaupt nichts geschafft und immer noch und noch und noch mehr zu tun. Wie komme ich da raus und schaffe mir wieder einen Überblick, sodass ich für mich klar bin, dass ich für mich auch wieder Zeit finde, zum einen für die Sachen, die mir auf der Arbeit wichtig sind, aber auch nicht zu vernachlässigen für das, was mir im Privatleben wichtig ist. Sodass ich auch da, wir hatten es gerade schon vor der Vorbildfunktion als Führungskraft, meinem Team klar, souverän und mit ganz deutlichen Prioritäten vorangehen kann, sodass ich für mich und für mein Team das Stresslevel ganz deutlich und klar senken kann. Das schauen wir uns an 3 Abenden intensiv an.
Ab 4. August. Wir verlinken die Anmeldeseite, sodass du auf jeden Fall dabei sein kannst, sodass du auch gerne die Seite weitergeben kannst an andere Führungskräfte, an Menschen in deinem Umfeld. Denn es ist immer ein ganz besonderer Genuss, mit Julia direkt zusammenarbeiten zu dürfen. Und da spürt man dann auch immer, dass du ja nicht aus der Theorie kommst, dass du keine Leadership-Coachin bist, die das nochmal übers Wochenende irgendwo gehört hat, sondern du hast selbst jahrelang Führung praktiziert, du hast jahrelang selbst entwickelt, also du weißt, was es bedeutet, ein Team zu einem Ergebnis zu führen und das riecht man in der Zusammenarbeit mit dir. Vielleicht lass uns doch mal reingucken in deine Biografie. Du siehst ja sehr jung aus und bist es auch, aber du hast ja schon ein paar Jährchen dennoch auf dem Buckel.
Ja, ich habe schon, oh Gott, das werden jetzt bald 44, die ich auf dem Buckel habe. Und von diesen 44 habe ich tatsächlich um die 20 direkt eben im Ingenieurwesen verbracht. Ja, ich habe in Essen und an der TU München studiert und an der TU München, ja, der Elite-Uni promoviert. Und natürlich auch da, das heißt natürlich, jemand, der nicht in diesem System steckt, der weiß es ja gar nicht, ja, in dieser Doktorandenzeit natürlich schon Studenten geführt, auch da schon neue Systeme aufgebaut, war da auch in Personalsuchprozesse und auch Findungsprozesse und Einstellprozesse eingebunden, habe dann 8 Jahre lang im Konzern gearbeitet, in ganz unterschiedlichen Positionen, wirklich von der Projektmanagerin über Vorstandsassistentin bis hin zur internationalen Führungsaufgabe, die ich hatte. Ja, und habe da in ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten neue Bereiche aufgebaut, Teams geführt. Und das ist eben jetzt auch die Erfahrung, die ich aus dem Ingenieurwesen mitbringe. Und ich habe tatsächlich auch schon sogar im Studium, also das sind jetzt dann auch schon 20 Jahre her, das erste Führungskräfteseminar besucht. Ja, ja, also das ist jetzt im Jahr 2004 hat mich das Thema Führung schon beschäftigt, als mich auch schon der Maschinenbau beschäftigt hat. Und so gehen diese beiden Dinge tatsächlich schon seit vielen Jahren Hand in Hand.
Ja, das merkt man, dass dein Herz dafür schlägt. Jetzt haben wir es gerade eingangs in der Satzergänzung schon gehört. Die Entwicklungszyklen sind so kurz, wie sie noch nie waren. Das haben wir natürlich den Entwicklungsfortschritten, AI und vielen, vielen anderen technischen Fortschritten zu verdanken. Was heißt das für die Leaderin? Was bedeutet es, dass wir vielleicht noch weniger Zeit haben von Erstidee bis Market Launch?
Ja. Das bedeutet für den Leader oder die Leaderin zum einen, dass man sich mit der eigenen Haltung diesen Themen und der Geschwindigkeit gegenüber beschäftigen darf. Ja, weil wenn ich sage, ich möchte gerade in Sachen Entwicklung, gerade in Sachen, ne, meine Organisation in Richtung Zukunft führen, jetzt völlig egal, ob es um den Entwicklungskontext geht oder ob es um ein Unternehmen geht, wo ich sage, ich möchte mit meinen Dienstleistungen, mit meinen Produkten in der Zukunft marktfähig bleiben, da sich selber zu hinterfragen, bin ich eigentlich selber bereit, das Tempo hier mitzugehen? Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig, weil wenn mein Team nämlich merkt, oha, die Chefin, der Chef ist selber in einer Dagegenhaltung, dann werden sie nicht für dich vorangehen. Und auf der anderen Seite sehe ich es gerade jetzt, was so in den letzten, de facto, was ChatGPT gibt es, glaube ich, seit 2,5 oder 3 Jahren, was da in den letzten 2 bis 3 Jahren an Entwicklungsgeschwindigkeit in Sachen neuer Tools gekommen ist, wo auf einmal Jobs in Frage gestellt werden, die immer sich völlig sicher gefühlt haben, wir werden bis in alle Ewigkeit in mindestens genau dieser Form, die es heute ist, gebraucht werden, gilt es, glaube ich, für Führungskräfte gerade in diesem Bereich sehr, sehr stark die Ängste, die da auch die Mitarbeiter entwickeln werden, anzusprechen und da glaubwürdige Lösungen zu finden, dass man eben nicht in 3, 4 Jahren ich sag jetzt mal, ne, dem LLM, dem ChatGPT, dem was auch immer für KI-Tool zum Opfer zu fallen, weil das schneller, einfacher, billiger genau meine Arbeit macht. Weil das glaube ich nicht, dass das stattfinden wird. Und mit diesen Ängsten umzugehen und da auch zu sagen, wie sehen denn auch in Zukunft, wie heißt es gerade so schön, so kombinierte, hybride Teams aus Menschen und Maschinen aus? Ja, und da auch voranzudenken, da zu sagen, wie bauen wir das so auf, dass wir als Menschen, kommt da wieder der Mensch, ja, da einen guten Platz finden. Das ist da, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Aufgabe für Führung jetzt in den nächsten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten.
Du hast gerade schon Haltung angesprochen. Wie wichtig es ist, sich zum Thema Zeit mal mit den eigenen Glaubenssätzen, zum Thema Tempo, Stress, Druck, all das auseinanderzusetzen. Und jetzt ist ja gerade auch nochmal klar geworden, auch die Haltung zu Zukunft. Optimistisch, pessimistisch, neugierig, wie auch immer die jeweilige Haltung aussieht. Es scheint ja jetzt das Gebot der Stunde auch mal da drauf zu gucken. Was erwarte ich eigentlich? Mit welcher Grundannahme gehe ich als Führungskraft eigentlich in den nächsten Tag, ins nächste Jahr, ins nächste Jahrzehnt?
Ja, ja.
Wie siehst du das?
Das ist eine so zentrale Frage, die, habe ich den Eindruck, heutzutage oder heute noch oft übersehen wird. Ja, dass es irgendwie heißt, so, ja, man muss es halt irgendwie am Funktionieren halten und meine Mitarbeiter, das wird dann oft so Richtung Mitarbeiter geschaut, die müssen ja gehen und darüber eben vergessen, auf die eigene Haltung und die eigene Wirkung tatsächlich dann auch zu schauen, weil das, wie ich als Führungskraft mich hinstelle, das, was ich ausstrahle, und die Menschen haben halt, ja, auch die Ingenieure haben Antennen dafür, was denn da auf der anderen Seite los ist. Ob das ehrlich ist, ob das authentisch ist oder ob da jemand was sagt, was er gar nicht meint. Mhm. Und deshalb an diesen Stellen sich tatsächlich zu hinterfragen, zu sagen, was ist denn eine Haltung auch, die mir und meinem Team dient und die deshalb auch bewusst einzunehmen, weil ich habe ja die Wahl, welche Haltung ich einnehmen möchte. Und da einen klaren Blick drauf zu werfen, das halte ich für absolut essentiell.
Wird das denn auch vielleicht schon in den 3 Tagen deines Trainingsworkshops schon ein Thema sein? Werdet ihr am 4., 5. und 6. August auch über diese Themen sprechen können?
Das Thema Haltung zieht sich bei mir überall durch, einfach weil es ein so, so zentrales ist. Und wir werden tatsächlich ja auch in diesen 3 Tagen auch einen Blick mal drauf werfen, wie ist denn eigentlich dein persönliches Zukunftsbild? Wofür bist denn auch du als Führungskraft angetreten? Und wie ist denn auch eigentlich deine Haltung dir selbst und deiner Rolle gegenüber, aber auch deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber? Also dieses Thema Haltung und wie bin ich eigentlich eingestellt, ist definitiv eines, das wir uns auch in diesen 3 Tagen anschauen werden.
Und wie bin ich auch zur Zukunft eingestellt, finde ich hochspannend, denn in vielen Diskussionen, die ich jetzt nur so am Rande streife in den Social Media, fällt mir auf, dass KI, AI oft als etwas angeschaut wird, was so über mich kommt, was mir so passiert, mhm, und erstaunlich selten etwas, das ich mir zunutze machen kann. Also im Moment, weiß nicht, ob sich das mit deinen Beobachtungen deckt, hat man fast den Eindruck, ja, Menschen stehen da und warten gebannt, dass irgendwann Mr. or Mrs. KI an die Tür klopft. Dabei ist es ja eine Möglichkeit, es selbst zu verwenden. Wie siehst du das gerade auch in dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, entwickeln? Ja.
Also die eine Seite ist so dieses, oh Gott, was kommt denn da auf mich zu? Und die andere Seite, die ich auch oft sehe, ist so ein, dass KI jetzt so das Allheilmittel für alles ist. Dass KI angeblich alles kann und alles ist, wo ich mir auch, also wo für mich ganz klar ist, die KI ist ein Tool von ganz vielen Tools, die wir haben. Es ist ein Werkzeug, das wir uns zunutze machen können, wo es für uns, glaube ich, wirklich auch wichtig ist, so ähnlich wie es auch bei den Smartphones war, mhm, die ja auch schon eine krasse Disruption gebracht haben, vor gar nicht so langer Zeit, wenn man mal zurückschaut, dass man nicht zum Sklave seines Werkzeugs wird. Ja, dass man nicht sagt, ich wende jetzt dieses Werkzeug an, weil es angeblich alles kann für alles, sondern dass man ganz bewusst auch da in der Führungsrolle bleibt im Sinne von, welches Werkzeug brauche ich denn, um mein Ziel zu erreichen, und nicht, oh, habe ich da ein tolles Werkzeug, damit mache ich jetzt alles. Mhm. Ja, wenn ich jetzt statt, das ist so ein schönes Beispiel, wenn ich jetzt die Bohrmaschine nehme und einfach überall Löcher in die Wand bohre, aber gar nichts aufhängen möchte, dann habe ich hinterher eine durchlöcherte Wand, aber dann trägt vielleicht sogar die Wand gar nicht mehr, die vorher stabil gewesen ist, und habe ein Werkzeug benutzt, ohne mir vorher Gedanken zu machen, was will ich denn damit eigentlich erreichen? Und ich glaube, gerade in Bezug auf KI, diese Haltung zu entwickeln, zu sagen, wofür will ich das denn einsetzen? An welchen Stellen unterstützt es mich denn? An welchen Stellen, klar, ist es vielleicht, was nicht nur vielleicht, ist es sicher, schneller, präziser, an welchen Stellen kann es mich unterstützen? Aber an welchen Stellen brauchst du auch genau mich als Menschen, mich mit dem, wie ich weiterdenken kann, mich als Menschen, der auch mal eine disruptive Idee haben kann, die halt aus irgendwo gespeicherten Daten gar nicht rauspurzeln kann, weil es so unwahrscheinlich ist, dass man das überhaupt nur denkt, dass eine KI nicht drauf kommen würde, aber wir, ja, mit unserem manchmal vielleicht auch verqueren Denken, da durchaus drauf kommen können. Mhm, also ja, und weil unsere Rolle sich da auch verändert.
Ja, ist spannend. Also es könnte sein, dass gerade die Agent Provocateur hier an ihre Renaissance erleben, weil sie besonders gut gebraucht werden. Ne? Vielleicht gibt es Menschen, die bis dato noch ein Etikett aufgeklebt bekommen haben aller ADHS, die ihre goldene Zukunft jetzt haben, weil genau diese Skills, dieses quer und drüber und dagegen und nicht nur reproduzierend, gerade jetzt gebraucht wird. Also spannendes Thema auch für Führungskräfte, die ja diverse Teams auch ganz bewusst in den letzten Jahren immer wieder zusammenstellen sollten. Ne? Das galt ja als das große Ding. Vielleicht wird es jetzt noch mal spannender, oder? Wie siehst du das?
Spontan würde ich sagen, das Thema Diversität wird, glaube ich, noch relevanter werden. Ja, gerade wenn man auch jetzt drauf schaut, wenn eine KI ja quasi alle Daten, die da sind, innerhalb Windeseile auswerten kann. Ja, ohne tatsächlich ja eine Qualitätsunterscheidung zu machen. Aber da geht es sonst ein bisschen sehr technisch. Dann trotzdem aber auch zu sagen, was brauchen denn wir als Organisation hier für uns intern, aber was brauchen denn auch die Menschen, für die wir das hier machen? Weil keine Firma ist ja ein Selbstzweck, sondern es gibt ja immer einen Kunden, für den das am Ende passieren soll. Und dieser Kunde am Ende ist entweder ein anderes Unternehmen, in dem wieder Menschen sind, oder tatsächlich der Mensch selbst. Und den weiterhin mitzudenken und sich mit dem auch zu verbinden. Ja, wie sagt man immer so schön, ne? Menschen kaufen von Menschen. Es wird uns brauchen, es wird uns in anderen Rollen wahrscheinlich brauchen. Und ich glaube wirklich, dass ein diverserer Blick auf die Themen wichtiger werden wird. So, dafür sind wir hier. Meine persönliche Meinung dazu.
Auch deshalb, weil vielleicht althergebrachtes auch in Frage gestellt werden darf, spielt es auch eine Rolle in diesem Zusammenhang, denn weiter so hat ja nur bedingt seine Bewandtnis. Gerade, du hast es angesprochen, Made in Germany, Qualitätsanspruch, Technikentwicklung, aus welchen Kontinenten gab es die großen Impulse der letzten Zeit. Wenn wir das mal so mitdenken, also sprich auch China mitdenken, ist das ja vielleicht auch eine gute Idee, sich so aufzustellen. Sich mit diversen Teams aufzustellen, sich noch menschenzentrierter aufzustellen und dabei die KI zu nutzen? Oder wie würdest du es zusammenfassen?
Ja, ich würde tatsächlich so ähnlich zusammenfassen, weil gerade so dieses weiter so kann aus meiner Sicht überhaupt gar keine Antwort mehr sein, wenn man sieht, wie schnell wir sonst links und rechts überholt werden. Ja. Ich denke jetzt gerade an der Situation, ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag gehört aus der Automobilbranche, wo es eben losgegangen ist, es mit unsere große Herausforderung sind die Konkurrenten aus China, ja, deutsches Automobilhaus. Und dann ging es darum, wie kann denn KI uns in der Fahrzeugentwicklung unterstützen? Was aber nicht in Frage gestellt wurde, und das war für mich so ein, wie kann man denn an der Stelle noch weiter so sagen, ist, dass bis das Fahrzeug nach dem Entwicklungsprozess vom Band fällt und in den Markt rauskommt, 6 Jahre vergehen. Ja, wo ich sage, mir ist schon bewusst, so einen großen Konzern kann man vielleicht nicht innerhalb von einem halben Jahr umdrehen, aber vielleicht ja doch, ne? Wer weiß das schon so genau. Aber solche Paradigmen stehen zu lassen, zu sagen, diese Dinge dauern nun mal 6 Jahre. Wenn wir nicht zumindest auch da mal ein bisschen mehr als nur vorsichtig anklopfen an diese Fragen, finde ich die Frage schwierig zu beantworten, ob und wie wir denn dann in Zukunft, ich sag mal, die Bedeutung, die wir Stand heute haben, behalten können.
Welche Art von Leaders braucht es, die solche Fragen stellen, die sagen, 6 Jahre Käse, wie können wir es in 6 Monaten machen? Wie müssen Leader sein, die solche Fragen stellen und nicht Angst haben, direkt vom Hof getrieben zu werden? In Zuffenhausen, Stuttgart oder wo auch immer.
Ja.
Oder München.
Ich glaube, gerade diese Angst vom Hof getrieben zu werden, ist eine, die viele daran hindert, diese Frage tatsächlich zu stellen, weil ich glaube, dass man sie stellen müsste, ist schon vielen bewusst. Ja. Und deshalb ist für mich so die Frage, ja, wenn du sagst, wie müssten sie sein, kommt ja die Frage, ist es denn schlimm, wenn man vom Hof getrieben wird? Oder gibt es einen anderen Ort, wo ich dann mit meinen Fragen auch landen kann und ganz anders Dinge bewegen kann? Also für mich ganz klar, Führungskräfte, ne, die diese Dinge hinterfragen, die brauchen eine ordentliche Portion Mut. Ja, damit das Team auch mutig mitgehen kann, die brauchen eine Portion Mut. Die brauchen, ich sag mal, ein bisschen Freude an Reibung auch. Mhm. Ja, also so, ich höre es auf die, ja, ich bin so harmoniebedürftig und so. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Konflikt eskalieren lassen muss. Das heißt aber auch, dass ich nicht um einer Harmonie willen jegliche Art von Reibung vermeide, die ich aber brauche, um mich zu bewegen. Mhm. Ja, also so ein Stillstehen und warten, ja, mal gucken, was so passiert. das wird, glaube ich, uns nicht, das glaube ich nicht nur, da bin ich mir sicher, das wird uns nicht voranbringen. Ja, also es braucht Mut, es braucht auch da ein bisschen Mut, ein bisschen Lust an positiver Reibung, nenne ich sie jetzt mal. Es braucht Klarheit und es braucht, gerade wenn ich jetzt auch wieder in Richtung von unserem Workshop denke, ein klares Grenzen setzen als Führungskraft für mich und für mein Team, damit ich mich auch wirklich auf die Dinge konzentrieren kann, die wichtig sind und nicht untergehe in der Vielzahl von Aufgaben und in dem lauten Geschrei, das von außen dauernd versucht, mich abzulenken.
Ja, und wie gelingt das? Hast du so ein paar Stichworte? Also wir hören es schon raus, das ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Das ist weitaus mehr als nur ein kleines Management-Tool, mach so, und nur auf der mechanischen Ebene, sondern das hör ich schon deutlich raus, das hat echt etwas zu tun mit einem Shift, mit einem inneren Shift. Kannst du uns da so eine Idee geben, was ansteht, wenn ich mich entscheide, das klingt spannend, ich möchte ein Gestalter sein, ich habe ja nicht diese Aufgabe übernommen, nur um Ja zu sagen, nur um die Hierarchie zu erfüllen. Was steht da an Mindset-Shift?
Boah, das steht an, dass man sich zum einen mal ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, ja, wirklich sagt, was macht denn eigentlich mich aus? Was sind denn meine Stärken? Was ist denn das, was ich wirklich gerne tue? Damit man dann auch drauf schauen kann, was sind denn auch die Stärken meines Teams? Dass man, wir hatten es gerade ja auch schon vom Thema Haltung, dass man auch mal bewusst drauf schaut und auch ehrlich zu sich selber dabei ist. Das ist nicht immer gemütlich, ja. Mhm. Und es ist wichtig, das ist das, was einen voranbringt, dass man immer ehrlich hinschaut, wie ist denn eigentlich meine Haltung und ist das, wie ich heute denke, dienlich dafür, dass ich zu meinen Zielen komme? Und für mich auch eine ganz zentrale Frage, wirklich ein, wofür tue ich das eigentlich? Ja, also die Frage nach dem Sinn, den ich in meiner Rolle sehe, den Sinn, den ich in der Rolle meiner Organisation sehe, und mich auch zu versichern, dass auch meine Mitarbeiter einen Blick dafür haben, wofür tue ich persönlich das und wofür tun wir als Organisation, wir als Team, wir als Gemeinschaft das hier eigentlich? Wozu leisten wir denn hier eigentlich einen Beitrag?
Ist es die Aufgabe der Führungskraft, das übereinander zu legen, also den Unternehmenssinn mit dem individuellen Sinn eines jeden Team-Members?
Es ist zumindest die Aufgabe dazu, intensiv einzuladen, sage ich jetzt mal. Ja, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sagt, es ist mir alles völlig wurscht, ist halt auch immer ein bisschen die Frage, wie viel Energie stecke ich rein. Dann ist aber auch die Frage, wie gut passt man tatsächlich zusammen? Ja, wenn mich das so gar nicht catcht, wo ich hier bin. Ja, wenn ich nur, wenn es wirklich dabei aufhört, dass ich sage, ich komme halt hier hin, 40 Stunden jede Woche sitze ich hier meine Zeit ab, damit ich am Ende des Monats mein Geld überwiesen bekomme. Wenn das wirklich alles ist und es keinen Schritt weiter geht, dann ist es schwierig, ja. Aber in dieses Gespräch zu gehen, auch da mal, und das ist ja auch was, wo sich die Menschen sehr gesehen fühlen, wenn man das mal fragt, was treibt dich denn eigentlich an? Weshalb bist du denn hier? Was ist denn der Beitrag, den du hier leisten möchtest? Wofür stehst du eigentlich montags morgens auf? Ja, warum bleibst du nicht liegen und meldest dich krank? Weshalb stehst du auf und bist du hier? Wofür bist du hier? Und wenn du das als Führungskraft verstanden hast, und auch deine Mitarbeiter das mal verstanden haben, wofür sie eigentlich antreten, dann kann sich ganz anders Energien entwickeln. Dann kann man auch ganz anders und viel fokussierter tatsächlich zu seinen Zielen losgehen.
Hat das auch was mit Mut zu tun? Denn es ist ja die große Sinnfrage im wahrsten Sinne des Wortes, der nicht nur der Lebenssinn, aber der Arbeitssinn, der Gestaltungssinn. Hat das auch was mit Mut zu tun, den Sinn anzusprechen? Vielleicht auch aus Angst oder mit der Angst, ui, es könnte sein, dass es eben nicht zusammenpasst, dass der Teamsinn mit dem Unternehmenssinn und der individuelle Sinn. Hast du das schon beobachten können?
Ja, Mut tatsächlich aus der Angst, was ist denn, wenn es nicht passen könnte? Mhm. Wo meine Antwort relativ kurz und bündig ist, das ist eine unfassbar wichtige Erkenntnis, weil man merkt, das passt überhaupt nicht zusammen, weil dann ist es auch für den Mitarbeiter besser, wenn er woanders seine Talente und Stärken einbringt als bei dir. Und auf der anderen Seite, aber auch wenn du nach Mut fragst, auf dieses Thema einzugehen, ist es ein mit der Frage durchbricht man halt auch so dieses klassische Denken über Arbeit. So dieses, es muss halt schwer sein, es muss halt mühsam sein. Das macht man halt, damit man Geld überwiesen bekommt am Ende des Monats, weil dann auf einmal Arbeit auch wieder so eine andere Dimension bekommt. Und dass so dieses, ich muss, also ne, ich schimpfe dauernd drüber. So dieses, oh Gott, am Sonntagmorgen ist wieder Montag und am Freitag, oh Gott sei Dank, endlich ist Freitag. Dieses Denken wird halt dadurch durchbrochen. Und dazu sagen, ich steige nicht mehr auf dieses dauernde Gemecker über die Arbeit ein. Auch das braucht, je nachdem, wie ausgeprägt das ist in der Organisation, sicherlich Mut.
Wow. Ja, und eben auch den Mut, wie du sagtest, hinzugucken und zu sagen, vielleicht passen wir doch nicht so gut zusammen. Und dann dem großen Aufschrei, wir haben aber doch Fachkräftemangel, wir finden doch ohnehin jemanden, dann auch zu begegnen. Ist das ein Thema, was dich noch stark begleitet in deinen Coachings mit den Führungskräften?
Ja, also so dieses Thema, wir sind unterbesetzt, es gibt einen Fachkräftemangel, man findet irgendwie niemanden, ist ein sehr präsentes, wirklich oft angesprochenes Thema, wo ich aber auch merke, bei den Menschen, die jetzt bei mir in der Begleitung auch sind, ich sage jetzt mal über so einen Workshop, wie wir ihn nächste Woche machen, hinaus, wie sich das bei denen ändert, wie sich da die Teams verändern, wie oft gerade so die vorher Störenfriede sagen, so übrigens, ich nehme jetzt meinen Hut, ich gehe jetzt und dann, ich will jetzt gar nicht sagen wie von Zauberhand, weil das, für mich ist es sehr logisch, dass es sich aus einer neuen Haltung und aus einem neuen Blick ergibt, neue, andere Leute in ein Team reinfinden, wo dann auch aus einem, oh Gott, in meinem Bereich, die Leute kommen nicht in so kleine Büros wie meine, sondern gehen alle in die Industrie, wird ein, ich habe mich entschieden, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, wir wollen folgende Stelle besetzen und 3 Wochen später ist nicht die Bewerbung da, sondern der Arbeitsvertrag unterschrieben mit der Kandidatin, die dann auf diese Stelle gepasst hat. Wo auch die Frage ist, welche Geschichte möchte ich mir denn erzählen und wie viel Fokus lege ich denn auch drauf?
Ja, spannend. Ja. Das heißt also, bei dir beginnt Recruiting nicht mit einer Anzeige in LinkedIn, sondern Nein. weitaus früher. Vielleicht ist das auch nochmal ein Hack für alle, die zuhören. Was würdest du sagen, wo beginnt es? Wo beginnt eigentlich die Teamerweiterung trotz oder wegen Fachkräftemangels? Was würdest du sagen?
Auch die beginnt bei der Führungskraft. Mhm. Ja, die beginnt bei einer Entscheidung für, ich will jetzt wirklich hier jemanden sitzen haben. Die beginnt bei einer Entscheidung für, gerade in größeren Organisationen, ich schiebe dieses Thema nicht komplett zu HR und wenn es nicht klappt, schiebe ich das dahin, sondern es ist meine Verantwortung, wie mein Team besetzt ist.
Wow. Mhm.
Wenn ich jemanden haben will, dann muss ich dem auch Aufmerksamkeit schenken. Ich weiß, es gibt 1000 Themen, mit denen man sich beschäftigen muss als Führungskraft. Ja, 1000 Themen auf dem Schreibtisch. Nur wenn ich sage, ich will neue Führung oder ich möchte neue Fachkräfte haben, ich möchte neue Mitarbeiter haben, aber schieb die Verantwortung dafür weg. Das kann für mich nicht funktionieren. Solange ich nicht entschieden bin zu sagen, da braucht es jetzt jemanden, und zwar genau diese Person im allerbesten Fall, wird sich nichts bewegen.
Also alles beginnt bei der Führungskraft. Und wenn dann Einwände kommen, aber der, zu dem ich reporte, der ist nicht dafür, das geht nicht, das will man nicht bei uns in der Organisation. Was entgegnest du?
Also meine eigenen Wege damals haben mich, also ich finde, da darf man im Rahmen der Systemgrenzen kreativ werden. So würde ich es jetzt gerade mal ausdrücken.
Also es gibt einen Spielraum.
Es gibt immer einen Spielraum. Garantiert. Immer. Habe ich noch, also wenn man so eingefesselt ist, dass es gar keinen mehr gibt, dann ist für mich auch die Frage, bin ich dann auch an der Stelle richtig? Ja. Aber es gibt immer einen Spielraum. Und ich finde auch gerade in Sachen Mitarbeiterfindung darf man auch kreativ werden und mal andere Wege gehen als eine klassische, so aufgebaute Stellenanzeige. Mhm. Ja. Das bekommst du von uns, das wollen wir von dir. Und übrigens, das sind deine Benefits. Das geht auch anders.
Mein Stichwort für all diejenigen, die jetzt neugierig werden und sagen, bei uns sieht das tatsächlich immer ganz genauso aus.
Ja. Also ein Tipp, den ich da mitgeben würde, gerade wenn man auch sich ansonsten überlegt, an wen möchte ich denn zum Beispiel meine Produkte verkaufen, ist für mich eine ganz zentrale Frage im Recruiting. An wen möchte ich denn diese Stelle im wahrsten Sinne des Wortes verkaufen? Und zwar denken von dem Menschen her, den ich anziehen möchte. Welchen Kandidaten möchte ich haben und was muss denn dieser Mensch hören, damit er sagt, oh, das macht mich neugierig.
Wow. Mhm. Also du drehst es wirklich um, nicht mehr, ich biete etwas an, das kommt noch aus Zeiten, in denen es einfach einen Angebotsüberschuss gab, hinzu, vielleicht darf ich mir sogar, huch, böses Wort, ich benutze es jetzt mal, jemanden manifestieren.
Auch das. Und wirklich auch zu sagen, wenn meine Stelle etwas ist, das ich jemandem verkaufen möchte, dann muss ich mir, also wenn ich was verkaufen möchte, überlege ich mir ja auch, wie sieht meine Zielgruppe aus, was möchte dieser Mensch denn hören, was macht denn diesen Menschen neugierig, was überzeugt dann diesen Menschen, dann mein Produkt zu kaufen. Und die, genau diese gleichen Gedanken darf man sich machen, wenn man einen Mitarbeiter sucht. Oh. Oder eine Mitarbeiterin. Ja.
Spannend, sehr, sehr, sehr spannend. Sag doch vielleicht nochmal, warum sich's lohnt, ab 4. August dabei zu sein bei deinem Training. Was erwartet die Menschen, die jetzt sich anmelden bei dir?
Boah, es sind immer drei sehr intensive Tage, die wir da gemeinsam verbringen. Es lohnt sich, weil zum einen du dich mal selber rausnimmst aus deinem dauernden Gerödel und mal sagst, so, jetzt ist hier mal eine Zäsur und jetzt schaue ich wirklich mal hin. Ja, und ich nehme euch natürlich dann an die Hand und schaue mit euch gemeinsam hin. Wofür bin ich denn eigentlich angetreten? Wo hält mich denn dieses Klein-Klein tatsächlich auf? Ja, wir schauen ganz konkret gerade dann am zweiten Tag drauf, wie kann ich mir denn auch Freiräume schaffen? Ja, also es ist nicht ein, wir bleiben auf so einem Blabla-theoretischen Ding, sondern du kriegst ganz konkrete Dinge an die Hand, wie du dir mehr Freiraum schaffen kannst. Und jetzt haben wir gerade schon so viel über Veränderungen gesprochen. Wir nehmen uns einen Abend, wo wir auch ganz spezifisch drauf schauen, wie kannst denn auch du als Führungskraft deine Leute durch Veränderungsprozesse mitnehmen, damit das nicht alles an dir hängen bleibt, damit nicht du immer die Lösung bringst, damit du nicht immer den ganzen schweren Verantwortungsrucksack alleine tragen musst, sondern was du tun kannst, damit deine Leute den gerne mittragen und wirklich gerne mittragen. Ja? Ich denke gerade so an eine Kundin, die sagt, ich hab meinen Mitarbeitern Arbeit gegeben und die finden das sogar gut. Ja, ganz überrascht. Ja, Menschen wollen gerne leisten, auch wenn das manchmal anders behauptet wird. Ich fest von überzeugt, Menschen wollen einen Beitrag leisten, Menschen wollen Leistung erbringen, brauchen aber ein paar Grundvoraussetzungen dafür und die schauen wir uns an in der Woche.
Ja, und sie brauchen einen Grund, einen Sinn. Das ist ja dein Schlüssel und es ist genau. Echt ein super spannendes Thema. Ich kann nur jedem den Rücken stärken, der jetzt denkt, boah, das könnte mir wirklich mal helfen, meine Sicht auf meinen Spielraum, auf meinen Impact, auf das, was ich da eigentlich erreichen will, nochmal ganz neu zu sortieren. Und die geneigte Hörerin und Zuschauerin hat schon gemerkt, hier geht's wirklich um Inside Out. Also hier geht es darum, innen die Hebel zu stellen. Und wer das gerne hört, die spürt auch schon, wie viel Freiheit da drin liegt, wenn wir die Hebel in uns selbst entdecken und nicht Opfer der Hierarchie, der Umstände von China, von X, von Y sind, sondern in die wahre Freiheit kommen und ihre Teams auch in diese Freiheit führen möchten, trotz aller Bedingungen, die es natürlich gibt, weil auch du wirst wahrscheinlich den zweiten Abteilungsleiter nicht abschaffen, du wirst wahrscheinlich auch nicht die den Bilanzkongress dann im März abstellen können. Es wird alles sicherlich so sein, aber den Freiraum zu entdecken, den jede einzelne Führungskraft, egal auf welcher Stufe hat, das ist ein echtes Abenteuer und ich freue mich für jeden, die sich bei Dr. Julia Rolofsen anmeldet, denn man wird eine Menge auch abbekommen von ihrem Spaß an Gestaltung, an Leadership. Und Leadership, das ist ganz klar, ist bei dir nicht Micromanagement, richtig?
Nein, nein, ganz im Gegenteil. Stark Vertrauen basiert und wenn Kontrolle, dann meistens als Konsequenz und nicht als Voraussetzung.
Sehr schön zusammengefasst. Liebe Julia, ich danke dir für die Insights. Wir verlinken alles, was notwendig ist, um dabei zu sein, um diese Chance zu nutzen. Und ich freue mich auf alles, was kommt und die Fortschritte, die deine Leaders mit dir zusammen haben werden. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch dafür, dass auch der Standort Europa, der Standort Deutschland dadurch nochmal genau diesen Impuls bekommt, den er braucht. Es darf nicht so weitergehen, aber es darf weitergehen.
Unbedingt soll es weitergehen, ganz genau. Herzlichen Dank dir, dass du mich heute hier in deinem Raum begrüßt hast.
Merci, danke auch an alle, die dabei waren.
Ich danke.
Macht's gut.
Ciao.